Weltspiegel, Thema.
Viele Menschen im Iran kommen mit ihrem Geld kaum noch über die Runden. Die US-Sanktionen wegen des Atomprogramms treffen die Wirtschaft hart. Vor allem haben sie das Land abgeschnitten vom internationalen Zahlungsverkehr. Aber einige Iraner haben sich etwas einfallen lassen. Die produzieren jetzt einfach ihr eigenes Geld. Bitcoins, das digitale Zahlungsmittel. So wie Ramtin.
Als es sich rumgesprochen hat, dass man damit viel Geld machen kann, das war 2017, als Bitcoins von $10.000 auf $20.000 gestiegen sind, haben plötzlich ganz normale Menschen angefangen, sich damit zu beschäftigen und Mining-Rechner zu kaufen. Leute, die keine Ahnung davon hatten. Ich kenne sogar Personen, die ihr Haus verkauft haben, um Bitcoins zu kaufen.
Was die Iraner da genau machen, wie Kryptowährungen funktionieren und warum die nicht so ganz unproblematisch sind, das klären wir in diesem Weltspiegel-Podcast Bitcoins, Risiko oder Chance. Ich bin Björn Dahlke. Natalie Amiri ist unsere Korrespondentin für den Iran und hat dort Bitcoin-Schürfer aufgetan. Natalie, Ramtin haben wir gerade gehört. Was sind das für Leute, die im Iran Bitcoins schürfen?
Das sind alle, quer durch die Gesellschaft. Das sind Bauern, die gesehen haben, sie verdienen mit Eiern und Hühnern und Ziegen kein Geld mehr. Aber wenn sie in ihre Lagerhallen Schürfrechner stellen, können sie mit Bitcoins viel Geld verdienen. Das sind aber auch junge Leute. Gerade im Iran ist das Know-how, das technische Know-how unter den Jugendlichen sehr, sehr hoch. Die Schulen sind so darauf ausgerichtet. Ich weiß, dass Achtklässler die Matheaufgaben von hier im Abitur im Schlaf lösen können. Also die sind einfach technisch sehr viel versierter, haben schon früh mit Bitcoins angefangen zu handeln und haben natürlich auch gesehen, wow, das ist auch ein Weg, um Geld zu verdienen in einem Land, in dem kaum noch Möglichkeiten gegeben sind, wirklich sein Geld mit einem normalen Job zu verdienen aufgrund der Sanktionen und das Atomabkommen und einfach der desolaten Wirtschaft.
Wie habt ihr die getroffen? War das so einfach?
Das war nicht so einfach. Im Iran ist es überhaupt nicht mehr einfach, überhaupt jemanden einfach so zu treffen. Wir haben über private Kontakte ganz viele Menschen angefragt. Man hört natürlich immer wieder, ah ja, der hat Bitcoins und die haben Schürfrechner und so weiter. Aber wer dann wirklich mit uns sprechen wollte, diese Auswahl wurde immer kleiner und letzten Endes hatten wir dann plötzlich gar niemand mehr, weil seit einer Woche wird im Iran massiv von den Behörden gegen diese Schürfminer vorgegangen, denn die Gesetzgebung ist einfach noch nicht klar geregelt. Man hat zwar im Iran festgesetzt, okay, das ist ein neuer Industriezweig, den man auch auf politischer Ebene nutzen kann, um sich unabhängig zu machen von den Sanktionen und vor allen Dingen von dem Transaktionsverkehr. Der Bankenverkehr ist ja sanktioniert von den Amerikanern, der funktioniert nicht. Also Bitcoin wäre eigentlich die Lösung, hat das groß gefeiert und plötzlich hat man aber gesehen, also man ist die Regierung, wow, da gibt es aber ganz schön viele, die da anfangen, jetzt Bitcoins zu generieren. Und das muss man ja wissen, um Bitcoins zu generieren, braucht man Strom. Und Strom ist im Iran subventioniert. Der liegt bei der Kilowattstunde bei 0,2 Cent. Ich glaube in Deutschland bei ungefähr 30 Cent. Ist natürlich enorm billig. Und dann hat die Regierung festgestellt, da gibt es Haushalte, da ist einfach die Stromrechnung exponentiell gestiegen und genau auf dieser Suche sind sie jetzt und stürmen da Lagerhallen und versuchen dieses Mining wieder zu unterbinden.
Wie findet die Regierung das raus? Dass da, also über die Stromrechnung, da sehen sie hoher Verbrauch. Was passiert dann, um gegen die Bitcoin-Schürfer vorzugehen?
Genau, und dann werden, so habe ich es gehört, wohl als Käufer getarnte Behördenmitarbeiter dann in diese Wohnungen, Lagerhäuser, Moscheen, Schulen, überall stehen ja diese Rechner, geschickt und natürlich dann mit Polizeibegleitung und dann brechen die Türen auf und dann sehen sie es ja, ob die Schürfrechner da stehen oder nicht. Und aufgrund dieser extrem erhöhten Stromrechnungen ist es eigentlich relativ klar dann, dass da irgendwas im Strombereich passiert ist, was nicht normal ist.
Also es ist gefährlich, im Iran Bitcoins zu schürfen. Wir hören da mal in deinen Bericht rein.
High Risk ist es auch, wenn wir die genaue Adresse zeigen würden, an der seine Rechner stehen. Auf dem Weg dorthin fahren wir an Ashura-Prozessionen vorbei. Im Iran finden gerade die wichtigsten schiitischen Trauertage statt. Man gedenkt dem Märtyrer Hussein. Ein Land schwankt zwischen Tradition und Moderne. Die Geistlichkeit
tut sich schwer, mit der Moderne mitzukommen. Es gibt Fatwas gegen Bitcoins, die den Handel damit verbieten sollen. Wir sind angekommen. Folgen Ramtin. Der Lärm der Rechner ist nicht zu überhören. Hier testet Ramtin neue Wege aus, um Bitcoins zu generieren, denn Probleme gibt es genug. Weil Mining eine Zeit lang sehr profitabel war, haben viele einfach in ihren Wohnungen Rechner ans normale Stromnetz angeschlossen und mit Mining begonnen. Aber wie Sie hören, sind die Maschinen sehr laut und das ist schwer auszuhalten. Einer meiner Freunde hat deshalb die Geräte in Öl gelegt, damit der Lärm weniger wird, und es hat geholfen. In den letzten 2 Jahren habe ich viel Kreatives gesehen, wie Leute versuchen, Profit zu machen.
Die Iraner, die sind ziemlich erfinderisch da geworden. Ist das auch so ein bisschen Teil der iranischen Mentalität? Jetzt sind wir vom internationalen Zahlungsverkehr abgeschnitten. Jetzt lassen wir uns was einfallen.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, die Iraner sind extrem erfindungsfreudig. Sie finden vor allen Dingen immer wieder Lösungen, in der Diktatur zu überleben. Sie sind ja nicht dumm. Sie wissen, was außerhalb des Landes passiert und sind da sehr findig, immer wieder auch ein bisschen sich so ein Leben zurechtzubiegen, auch wenn die Behörden und das System sie nicht lässt. Also wenn man allein schon die sozialen Medien sich anschaut. Ne? Das Internet ist blockiert. Fernsehen gibt es nur, Staatsfernsehen. Satellitenschüsseln sind verboten. Aber seit ich den Iran kenne, und das sind jetzt wirklich schon ein paar Jahrzehnte, kann man sagen, haben Iraner immer wieder versucht, Wege zu finden, um normal leben zu können. Insofern denke ich, dass sie ja neue Wege finden, um weiter zu schürfen.
Und das machen sie nur, um selbst über die Runden zu kommen? Oder was bezwecken sie damit? Wofür schürfen sie diese Bitcoins?
Ja klar, also sie versuchen einfach Geld zu verdienen auf jedem Weg und dadurch, dass die Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen bei 40% liegt und die Arbeitslosigkeit von Tag zu Tag mehr zunimmt und die Menschen von Tag zu Tag weniger verdienen, die Inflation steigt, sie liegt bei 40%, ist das natürlich eine Gemengelage, die sie verzweifeln lässt und dann fündig werden lässt. Und so haben sie sich jetzt auf Bitcoins, natürlich nicht jeder, aber wie gesagt, also es geht vom Bauer bis zum Studenten und zum alten Mann, der eigentlich gar keine Ahnung hat, was Bitcoins sind, aber irgendjemand hat ihm halt gesagt, hey, stell da diese Rechner hin, schließ die an und fertig. Der Bauer muss ja gar nichts mehr machen dafür. Das läuft ja von selber und generiert dann die Bitcoins.
Aber wo kommen die Rechner denn her?
Die Rechner kommen überwiegend aus China. Die kamen erstmal so ins Land und jetzt macht aber der Zoll Probleme, weil eben die Behörden, das System darauf aufmerksam gemacht wurden und jetzt hängen ziemlich viele Rechner im Zoll fest, weil man noch bestimmen will, wie viel wird das Ganze besteuert werden. Der Junge, der mit uns gesprochen hat, hat gesagt, ja, meine Rechner sind jetzt 1 Jahr alt. So nach 1,5 Jahren, 2 Jahren geben die eigentlich ihren Gast auf, weil sie so einen hohen Rechenarbeitsaufwand haben, dass die relativ schnell dann kaputt gehen. Also er braucht neue Rechner, seine hängen im Zoll und er hofft, dass die irgendwie jetzt in der nächsten Zeit dann doch rauskommen und er weitermachen kann.
Die Regierung könnte ja eigentlich auch sagen, ist doch eine super Idee, um die US-Sanktionen zu umgehen.
Ne, die Regierung selbst hat den Plan, eine eigene Kryptowährung auf den Markt zu bringen. Das ist auch der Fall. Das soll bald geschehen, um unabhängig zu werden. Generell, die Idee Kryptowährung gefällt ihnen sehr gut. Aber Menschen, die unabhängig und unkontrolliert in ihrem Land Reichtum anhäufen, vorbei am System, das gefällt den Mächtigen nicht.
Bitcoins aus dem Iran. Nathalie Amiri war das. Ich gebe zu, Kryptowährungen, das ist für mich nach wie vor kryptisch. Ich habe es bisher noch nicht so richtig gecheckt, wie genau das funktioniert. Ich hoffe, Markus Schuler kann es mir erklären. Er ist unser ARD-Hörfunk-Korrespondent im Silicon Valley. Markus, ganz einfach erklärt, wie schürfe ich mir einen Bitcoin?
Dazu braucht man einen superschnellen Rechner, eine sehr gute, leistungsstarke Grafikkarte und man sollte keine Angst vor hohen Stromkosten haben, denn das sogenannte Mining, das braucht Zeit. Der Computer muss die ganze Zeit laufen. Und um Bitcoin-Mining zu betreiben, da muss man erstmal Mitglied in so einem Mining-Pool werden. Das kostet nochmals Geld, um die 2% Gebühr bezahlt man da. Ein beliebter Anbieter ist zum Beispiel Slushpool, der gilt als seriös. Und in Mining-Pools, da wirft man eben seine Rechenleistung zusammen Und wenn dann ein Bitcoin-Block erzeugt wurde, dann erhält jeder User seinen Anteil.
Also ich verstehe, ich brauche einen leistungsstarken Computer, deswegen auch sehr viel Strom. Aber was rechnet der dann eigentlich?
Der errechnet dann mit dieser zusammengeworfenen Rechenleistung, mit vielen, vielen tausend anderen Rechnern, diese Bitcoins, diese einzelnen Währungen. Und die kann er dann später verwenden, um im Internet zu bezahlen und dann auch Waren und Dienstleistungen darüber zu beziehen.
Ein Begriff, den ich immer wieder lese, Blockchain-Verfahren oder Blockchain, was hat es damit auf sich?
Blockchain sorgt dafür, dass jeder einzelne Bitcoin, jede einzelne Währungstransaktion, also wenn du Geld mir überweist, dann kann ich das ganz genau nachverfolgen. Man kann also Transaktionen nicht irgendwie verschleiern oder unsichtbar machen. Man ist zwar als Nutzer anonym, aber eben Bitcoins sind eindeutig identifizierbar, so als wenn jede Geldmünze, jedes Eurostück einen eindeutigen Seriencode, eine Seriennummer enthält.
Du hast schon gesagt, wenn man so einen Bitcoin sich geschürft hat, dann kann man damit bezahlen. Was kann ich damit im Alltag im Silicon Valley bezahlen? Kann ich damit jetzt ins Café gehen, mir einen Kaffee davon kaufen?
Das gab es mal eine Zeit lang, als der Hype vor ein paar Jahren von Bitcoin sehr groß war. Da konnte man zum Teil in Cafés bezahlen. Das ist nicht nur auf das Silicon Valley beschränkt. Die großen Mining-Organisationen, die sitzen hauptsächlich in China. Man kann Dienstleistungen beziehen, aber das Image des Bitcoin ist in der Vergangenheit nicht sehr gut gewesen. Da konnte man auch zwielichtige Dienstleistungen kaufen. Man konnte zum Beispiel übers Internet Drogen, die illegal sind, beziehen. Und die wurden dann mit Bitcoin bezahlt. Das hatte aus Sicht der Verkäufer und Käufer den Vorteil, dass man eben anonym geblieben ist. Aber genau das hat auf das schlechte Image von Bitcoin einbezahlt.
Du hattest China angesprochen. Wir haben gerade aus dem Iran gehört, dass Kryptowährungen da auch ein großes Thema sind. Warum gerade in solchen Ländern? Hast du da eine Erklärung dafür?
Weil solche Länder natürlich keine richtig unabhängigen Zentralbanken haben und weil gerade in Ländern, wo es diktatorische Regime gibt, die Menschen Waren und Dienstleistungen übers Internet beziehen möchten, wo sie anonym bleiben können. In China ist das der Fall. Dort gibt es eine ganz große Zensur von Internet. Dort muss man VPN-Dienstleister verwenden, um beispielsweise die Seiten der Deutschen Welle lesen zu können oder auf das Webangebot der New York Times oder anderer freier Presseorgane zugreifen zu können. Im Iran ist das zum Teil ähnlich. Dort gibt es auch ein sehr umfangreiches Zensursystem, übrigens geliefert mit Technologie aus Deutschland. Und um dieses zu umgehen, um Dinge im Netz bestellen zu können, kaufen zu können, um anonym bleiben zu können, die im Iran vielleicht verboten sind, verwenden viele Menschen dann solch eine Kryptowährung.
Die Bitcoin-Kurse, das ist ein ständiges Auf und Ab. Kannst du mir erklären, was diese Kurse so treibt, warum es so auf und ab geht?
Na, weil dort sehr viel spekuliert wurde. Einer der großen Spekulanten, das waren die Winklevoss-Zwillinge, die Mitgründer von Facebook, die mittlerweile in New York an der Ostküste leben und die ein eigenes Unternehmen gegründet haben und sehr früh angefangen haben, in Bitcoin zu investieren. Viele Leute haben das nachgemacht und dann gab es einen regelrechten Boom, einen Run. Und als dann die Wirtschaft so sagte, naja, wird sich Bitcoin wirklich so durchsetzen? Wir kriegen dort Zweifel, haben viele Leute eben wieder ihre Bitcoins versucht zu verkaufen und dadurch ist der Bitcoin-Kurs im Dezember vergangenen Jahres quasi in den Keller geschossen. Der lag nur noch bei wenigen tausend Dollar, um die 2.500, 3.000 Dollar und mittlerweile, seit Ende Juni, hat er wieder diese 10.000 Dollar Marke überschritten und das hat auch einen Grund. Der Grund heißt Facebook, denn Facebook hat verkündet um diese Zeit herum, dass sie eigene Währung starten wollen, den Libra. Und das hat auch den Bitcoin wieder angetrieben, weil die Leute gesagt haben, seht her, wenn selbst Facebook eine Kryptowährung gründet, dann kann der Bitcoin ja nicht so schlecht sein.
Warum macht das Facebook? Warum haben die jetzt Libra gestartet?
Facebook sagt, dass es 1,7 Milliarden Menschen auf der Welt gibt, die keinen Zugang zu einem Bankkonto haben. Und diesen Menschen soll der Zugang zu Finanztransaktionen ermöglicht werden, indem sie einfach eine eigene Währung anbieten, Die unterscheidet sich aber gewaltig zum Bitcoin, weil dort muss nämlich kein Mining, kein Schürfen betrieben werden, um dieses Geld dann aufwendig herzustellen, sondern da wird das Geld einfach eingetauscht. Große wichtige Währungen wie Euro, Dollar und Yen werden dann in Libras umgetauscht.
Das klingt ja wunderbar wohltätig. Ich kann mir vorstellen, dass Facebook aber auch einen gewissen wirtschaftlichen Zweck damit betreibt.
Zum Beispiel kann man in Facebook dann künftig Anzeigen mit Libra bezahlen. Die User können sich untereinander Geldtransaktionen überweisen und dann später wieder in ihre Landeswährung umtauschen. Und das wird Facebook auch oft unterstellt, weil eben solche Kryptowährungen nachvollziehbar, nachverfolgbar sind, dass ich dann als User nicht nur, wenn es um meine privaten, persönlichen Daten geht, nachvollziehbar werde, sondern ich werde auch transparent, wenn ich irgendwelche Dienstleistungen einkaufe. Facebook sagt zwar, man habe das überhaupt nicht vor und man wolle die User dort nicht verfolgen und die Transaktion nicht überwachen, aber so eine richtige Garantie gibt es da nicht. Und wie wir in der Vergangenheit gelernt haben, hat Facebook doch einige Male nicht unbedingt es so genau mit der Wahrheit genommen.
Wie siehst du da die Erfolgschancen? Ist Libra der große Durchbruch für die Kryptowährungen, wenn Facebook das jetzt in die Hand nimmt?
Also es gibt natürlich ganz viele Aber. Die US-Politik hat zum Erstaunen vieler Experten auf einmal den Finger gehoben und gesagt, hey Freunde bei Facebook, da wollen wir erstmal genaueres zu Libra wissen, was ihr vorhabt. Aber Libra könnte eventuell doch ein Erfolg werden, weil da stecken auch andere Unternehmen dahinter. Facebook ist quasi der Initiator, aber es sind so Unternehmen dabei wie PayPal, wie eBay, Spotify ist jetzt nicht ganz so groß, Uber und Lyft, das sind zwei Transportdienstleister und da kann man sehen, wohin die Reise geht, was man vielleicht mit Libra in Zukunft bezahlen wird können. Es sind aber auch große Unternehmen wie Visa und Mastercard mit dabei und die werden alle quasi Einlagen umtauschen in diese Währung. Sitz wird Genf in der Schweiz sein des Unternehmens und dann wird man das in Libra eintauschen können und die User bei Facebook, aber auch selbst wenn man kein Facebook-Konto hat, können dann Libra nutzen, um Dienstleistungen zu bezahlen, um Geld hin und her zu überweisen und das dann umzutauschen. Das große Aber ist, hier gründen Unternehmen auf einmal eine Währung. Bislang waren Währungen immer in der Hoheit der Staaten, also in Europa bei der Europäischen Zentralbank, in den USA bei der Fed. Die wurden kontrolliert und überwacht von unabhängigen Institutionen. Das war ganz wichtig, um die Seriosität der Währung zu garantieren. Und erstmals würden hier Unternehmen eine Währung herausgeben. Und da melden viele Politiker ein großes Fragezeichen an.
Ja, ich finde es auch ein bisschen beunruhigend, muss ich sagen. Facebook kontrolliert weite Teile unserer Kommunikation, jetzt vielleicht auch unser Geld, wie wir bezahlen. Ist das auch bei dir im Silicon Valley ein Thema, Datenschutz?
Das ist in der Tat ein Thema und viele Leute haben da gesagt, ui, das könnte gefährlich sein, wenn Facebook sich nicht nur auf unsere persönlichen Daten ausweitet, was ja schon längst geschehen ist, sondern wenn Facebook jetzt auch noch quasi in unsere Bankkonten reingucken kann. Und wenn sich dann Facebook erstmal mit Libra breit gemacht hat und eine gewisse Größe erreicht hat, dann ist es natürlich auch viel schwieriger, solch ein Unternehmen zu kontrollieren, weil es dann eben eine Währungsmacht hat. Die könnte so eine Macht erhalten wie eine Zentralbank eines mittleren europäischen Landes. Und dann ist es viel, viel schwieriger einzugreifen, weil dann alle Respekt haben und sagen, ui, so viele Menschen haben dort ihr Geld investiert. Wenn wir dort jetzt Regularien verhängen, dann könnte es sein, dass diese Währung zusammenbricht und dann vor allem Menschen, die wenig Geld dort drin haben, dass deren Existenz gefährdet werden könnte.
Markus Schuler aus dem Silicon Valley und er hat es schon angesprochen, so ganz unproblematisch ist das nicht mit Bitcoins und Co. Klaus-Rainer Jakisch beobachtet die Finanzmärkte im ARD-Börsenstudio in Frankfurt. Herr Jakisch, sind Bitcoins schon das neue Bargeld?
Nein, das sind die Bitcoins im Moment noch nicht. Aber Bitcoins und andere Kryptowährungen und alles, was sich da so drumherum tummelt, hat durchaus das Potenzial, in nicht allzu langer Zeit eine bedeutende Rolle unter den Währungen zu spielen. Und dementsprechend gibt es ja auch so große Argusaugen auf diese Entwicklung und auch durchaus große warnende Stimmen, weil hier sich tatsächlich etwas entwickelt, was den klassischen Währungen künftig durchaus eine Konkurrenz bieten könnte und auch durchaus einige Gefahren mit sich bringt.
Bei Facebook, da hat uns Christian Schuh geschrieben, in der heutigen Form ist der Bitcoin noch nicht ausgereift. Es ist zu schwankend, nicht sicher genug, es muss noch stabiler werden, erst dann ist es massentauglich. Würden Sie das so unterschreiben?
Ja, das ist völlig korrekt. Im Moment ist natürlich der Bitcoin sozusagen noch in seiner Erprobungsphase. Ob es der Bitcoin am Ende selber sein wird, der einmal eine große, wichtige Rolle spielt, das wollen wir auch mal dahingestellt lassen, weil es mittlerweile ja sehr viel Konkurrenz gibt. Es gibt mittlerweile rund 1000 Kryptowährungen, von denen eben der Bitcoin eine besondere Stellung hat, weil er so herausragend ist und im Grunde diese ganze Welle initiiert hat. Aber es gibt eben auch die anderen und es gibt eben auch Mischformen, die im Moment eine besonders bedeutende Rolle spielen und auf den Markt drängen.
Wie kommt es dazu? Warum ist der Bitcoin so interessant? Was hat er für Vorteile?
Nun, die Idee, die dahinter steht, die ja durchaus teilweise anarchistisch ist, hat aber durchaus natürlich auch idealistische Züge. Man möchte im Grunde eine weltumspannende Währung haben mit relativ niedrigen Kosten. Dann, wenn man eine Weltwährung hat, braucht man ja dann letztendlich auch andere Währungen nicht mehr tauschen. Man spart also sehr viel Geld. Und man möchte eben in den Zeiten einer Digitalisierung eben auch ein adäquates Mittel haben, mit dem man bezahlen kann. Das sind so diese idealistischen Ideen, die dahinter stehen, die eben insbesondere auch in der Jugendbevölkerung durchaus gewünscht werden. Aber Sie fragten, warum der Bitcoin so erfolgreich ist. Warum er erfolgreich ist im Moment, hat leider eigentlich eine andere Wurzel. Das sind nämlich die Spekulanten, die relativ schnell erkannt haben, dass der Bitcoin ja sehr massive Schwankungen mit sich bringt und sehr schnell in seinem Wert in die Höhe getrieben werden kann und dass man damit eben auch sehr viel und sehr trefflich Geld verdienen kann.
Das schreibt uns auch bei Facebook Kenneth Gund. Es ist eine reine Spekulationswährung, die sehr anfällig für Manipulationen ist. Das ist so, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es ist eine Währung, die sehr, sehr stark anfällig ist für Manipulationen, denn sie können natürlich in kurzer Zeit mit relativ wenig Aufwand hier die Kurse in die eine oder andere Form oder Richtung treiben. Und das macht natürlich diese Digitalwährung oder dieses Digitalgeld so gefährlich. Die Kriminellen haben eben sehr, sehr schnell erkannt, dass man hier insbesondere im Darknet, also in dem Teil des Internets, wo man eben alles Verbotene macht, was man sich nur so ausdenken kann, also vom Drogenhandel über den Verkauf und Kauf von Waffen bis zur Prostitution. Dort wird eben sehr gerne der Bitcoin eingesetzt oder auch andere Kryptowährungen, weil die ja im Wesentlichen anonym sind. Es ist extrem schwierig eben herauszubekommen, wer wann welche Transaktion mit einem Bitcoin geführt hat. Es ist nicht unmöglich, aber es ist sehr, sehr schwierig. Deshalb ist dieses Geld weitgehend anonym und deshalb setzen eben Kriminelle das besonders gerne ein. Und leider mittlerweile ist das so professionalisiert, dass eben auch das organisierte Verbrechen den Bitcoin sehr stark nutzt und natürlich auch der Terrorismus, terroristische Organisationen. Das ist etwas, was die Behörden natürlich auf den Plan gerufen hat, aber im Übrigen auch die Erfinder und die Idealisten des Bitcoins, denn das haben sie nun eigentlich nicht gewollt.
Sie hatten schon gesagt, Notenbanken sehen das Ganze eher kritisch, aber es gibt ja durchaus auch Regierungen, Länder, die mit dem Gedanken spielen, eigene Kryptowährungen aufzubauen. Was versprechen die sich denn davon?
Ja, das ist richtig. Es gibt ja zum Beispiel in China im Moment den Versuch, was heißt den Versuch? Da gibt es ganz konkrete Pläne, die vermutlich im kommenden Jahr auch umgesetzt werden. Eine Digitalwährung, manche nennen ihn den sogenannten Yuan, also den elektronischen Yuan zur realen Währung, die wird auch häufig als Kryptowährung oder Digitalwährung bezeichnet. Die ist aber in ihrer Form eigentlich ganz anders als der Bitcoin und auch als Libra. Und wir müssen da einfach verschiedene Formen unterscheiden. Der Bitcoin, wie gesagt, hat keine Regularien, da steht keine Notenbank dahinter, keine Aufsichtsbehörde, keine staatliche Instanz. Bei Libra ist es so, da ist es auch nicht so, aber da steht ein großes Firmenkonsortium dahinter, das sozusagen die Aufgaben der Notenbanken teilweise übernehmen könnte. Übrigens auch ein Grund, warum die Notenbanken so stark gegen Libra sind. Und dieser chinesische Ansatz, der geht nun wieder in eine ganz andere Richtung. Dort möchte man natürlich, wie das in China immer der Fall ist, die Kontrolle über eine Währung auf auf jeden Fall behalten. Und hier diese Währung, die dort entsteht, diese Digitalwährung, die wird also auf jeden Fall von der dortigen Notenbank ganz scharf kontrolliert und reglementiert, wie im Grunde eine klassische Währung. Aber sie ist in ihrer Entstehung teilweise so ähnlich wie der Bitcoin. Sie geht nämlich auch auf das Blockchain-Verfahren teilweise zurück. Und von daher hat sie also sozusagen Anleihen an die klassischen Kryptowährungen, ist aber eigentlich keine wirkliche. Deshalb nennen das eben auch viele Digitalwährung. Und das ist hier ein Versuch, insbesondere von Peking, auch im Zuge des Handelsstreits, hier künftig eine ganz bedeutende Rolle auf diesem Markt zu führen und auch vor allen Dingen den Amerikanern eine Nase voraus zu sein.
Diese ganzen Kryptowährungen, sind die gefährlich für das Finanzsystem?
Ja, sie können es werden, wenn sie stärker werden. Im Moment ist natürlich ihre Rolle noch beschränkt. Es gibt zwar viele Kryptowährungen, aber der Anteil ist natürlich noch relativ gering. Aber da muss man sich nichts vormachen. Die Bedeutung, die wird steigen, sie wird sehr stark zunehmen, weil es natürlich, wie gesagt, auch von vielen gewünscht ist. Es ist eine Generationenfrage. Junge Menschen, die möchten heute eben über das Smartphone ihre Zahlungen abwickeln. Da gibt es ja auch viele andere Zahlungssysteme, die funktionieren ja auch schon, Beispiel PayPal oder Apple Pay und was es da alles gibt. Aber es geht eben nicht nur um die Zahlungsabwicklung als solches. Es geht eben darum, dass man auch eine digitale Währung und am besten eine weltweite digitale Währung hat, mit der man natürlich dann auch die Kosten massiv senken kann, weil man dann eben nichts mehr umtauschen muss. Wenn ich dann eben nach China oder in die USA oder wo immerhin reise, brauche ich eben meine Währung, meinen Euro zum Beispiel nicht mehr wechseln. Ich kann dann einen Bitcoin oder was immer für eine Kryptowährung dann einsetzen. Und das reduziert natürlich die Transaktionskosten massiv und natürlich vor allem für Unternehmen. Deshalb sind natürlich auch große Teile der Wirtschaft durchaus an einem solchen System interessiert. Und deshalb wird es in der einen oder anderen Form eine führende Kryptowährung geben. Und das ist natürlich eine große Herausforderung für die Notenbanken, weil sie natürlich zwei Gefahren sehen. Sie sehen die eine Gefahr, dass das zu Währungsschwankungen und Währungsturbulenzen kommt. Man kann solche Digitalwährungen natürlich auch wunderbar für Währungskriege einsetzen. Und die andere Gefahr ist natürlich, dass die Notenbanken hier nach und nach ausgebootet werden, weil andere Instanzen, zum Beispiel wie beim Libra, eben ein Unternehmenskonsortium hier die klassische Macht der Notenbanken an sich reißt.
Herr Jakisch, haben Sie eigentlich Bitcoins oder würden Sie darin investieren?
Nein, ich habe keine Bitcoins und ich würde das auch niemals machen, weil ich einfach viel zu große Sorgen hätte vor den Schwankungen, die damit verbunden sind. Sie müssen natürlich dann schon, wie bei Aktien, das ist also noch viel extremer als wie bei Aktien, Sie müssen im Grunde jeden Tag drauf achten, was macht der Kurs. Und das andere Problem, das dürfen wir halt nicht vergessen, Bitcoins und auch andere Kryptowährungen, die sind unheimlich anfällig für Kriminalität. Die kann man nämlich wunderbar aus einer elektronischen Geldbörse herausstehlen. Da gibt es auch ganz viele Fälle. Das gibt zum Beispiel in Japan eine große Bitcoin-Börse oder eine Börse, die Kryptowährungen handelt, die größte in Asien. Coinchain heißt die und der ist vor noch gar nicht so langer Zeit ein Riesenbetrag an Kryptowährungen von etwa 500.000 plötzlich über Nacht abhanden gekommen. Also auch den Professionellen passiert das, weil das relativ einfach funktioniert und deshalb sollte, glaube ich, jeder da schon sehr, sehr vorsichtig sein. Also Bitcoin kommt bei mir nicht ins Haus.
Klaus-Rainer Jakisch aus dem ARD-Börsenstudio. Und das war der Weltspiegel-Podcast Bitcoins, Risiko oder Chance. Redaktion Brigitte Abold, Eva Korell und Laura Hautkamp. Am Mikrofon Björn Dahlke.